Reihe zum Thema Gemeinde. Jetzt dürfen sich alle, die da noch nichts von gehört haben, mal ganz beruhigt zurücklehnen. Aber von den anderen würde ich gerne wissen, ob sie sich irgendwas verhalten haben. Das kann jetzt peinlich werden, aber wenn keiner mehr was weiß. Um was ging es denn bisher beim Thema Gemeinde? Wer weiß noch irgendwas? Ja? Ah ja, wir sind Glieder an einem Leib. Das war tatsächlich das erste Thema, ein Bild, das in der Bibel viel benutzt wird und das einfach betont, dass es Gott ganz absichtlich gemacht hat, dass wir wie die Glieder an einem Leib sehr verschieden sind, dass wir alle ganz verschiedene Funktionen und Einstellungen haben und dass diese Verschiedenartigkeit von Gott wirklich so gewollt ist, aber wir eins sind in einem Herrn, in Christus. Ja, das war ein Thema. Und wer weiß noch, was wir letzte Woche? Ja, genau. Letzte Woche war es das Bild, die Gemeinde als geliebte Braut Christi. Ja, also Jesus liebt seine Gemeinde und da stellt natürlich an uns dann die Frage, wie ist es bei uns? Können wir das aussagen, ich liebe die Gemeinde Jesu? Das ist ja dann manchmal doch auch noch ein spannender Schritt. Und heute soll es nun weitergehen mit dem Thema die Gemeinde als Tempel. Das ist nämlich auch noch ein häufiges Bild. Halt, das, na, irgendjemand klickt da mit. Und dann, gut. Die Gemeinde als Tempel, das ist eine spannende Frage, denn es stellt eigentlich die Frage, wo sollen wir den Gott in dieser Welt suchen? Wo haben wir auch eine Aussicht, ihn zu finden? Wo will er sich finden lassen? Wir kennen Tempel. Ein Tempel ist ja kein normales Haus, sondern oft ein ganz prächtiger Bau. Und der vor allem Gott gewidmet ist, der für Gott, also darin soll Gott angebetet werden normalerweise. Der wird Gott geweiht. Es gibt bei den Tempeln, von denen die Bibel spricht, die sind ja dann auch von Gott so gewollt. Gott verheißt, dass er dort wohnen will, dass er dort gegenwärtig ist. Es ist der Ort, wo Gott auch nochmal besonders angebetet wird und wo ihm geopfert wird. Und da wollen wir ein bisschen drüber nachdenken. Wenn ich Gott suche in unserer Zeit, wo werde ich ihn finden? Wo muss ich hin, damit ich ihm begegnen kann? Gibt es solche Orte? Und wir finden erstaunliche Aussagen im Neuen Testament von Paulus, aber auch von Petrus und von Stephanus und anderen darüber, dass es heißt, der Tempel, das heißt der Ort, wo Gott in unserer Zeit sich finden lassen will, das ist die Gemeinde. Und darüber, was das bedeutet, das wollen wir heute betrachten. Und am klarsten wird dieser Gedanke von Paulus im Epheserbrief Kapitel 2 ausgeführt. Das können wir hier lesen. Als Gemeinde Jesu Christi, sagt Paulus der Gemeinde, steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Auf ihm ruht der ganze Bau, dessen Teile untereinander fest verbunden zu einem Tempel Gottes heranwachsen. Auch ihr seid ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Hier sind ein paar ganz wichtige Dinge gleich ausgesagt. Möchte ich nur noch mal kurz unterstreichen, dass nämlich der Tempel Gottes kein steinernes Gebäude eher ist, sondern ein Organismus, der heranwächst. Und wir, die Gemeinde, sind Teil dieses Baus. Und Gott will dort sein, er wohnt da, und zwar in Form seines Geistes. Der Geist Gottes wohnt in der Gemeinde. Ganz ähnlich der Gedanke im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, wo Paulus dann die Gemeinde nochmal nachfragt, ob sie das denn auch weiß. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, fragt er. Seid ihr euch dessen bewusst? Wisst ihr das? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Hier wird also auch schon eine Konsequenz dann bedacht, was das für uns bedeuten kann, wenn wir Tempel Gottes sind, dass wir heilig sind, dass wir da nicht so leichtfertig damit umgehen können. Und noch einmal eine Ergänzung aus dem Petrusbrief, dann sehen wir, dass es allgemeine Lehre der Apostel ist, nicht nur von Paulus, was ich hier heute ausführen möchte. Dort heißt es im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, er ist der lebendige Stein, er ist Christus gemeint, er ist der Stein, den die Menschen weggeworfen haben, weil sie seinen Wert nicht erkannten. Aber Gott hat ihn ausgesucht, weil er weiß, wie wertvoll und kostbar dieser Stein ist. Auch ihr seid solche lebendigen Steine, aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde, aufbauen will. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu willen nimmt Gott dieses Opfer an. Es steht ja schon in der Heiligen Schrift, einen ausgewählten, kostbaren Grundstein werde ich in Jerusalem legen. Wer auf ihn baut, der steht fest und sicher. Hier merken wir, dass in der Bibel irgendwie ein Wechsel stattfindet von einem steinernen Tempel und steinernen Gebäude zu einem Organismus. Und dieser Grundstein, und dieser, auf dem alles ruht, ist Jesus Christus. Er ist eigentlich der Tempel. In ihm begegnen wir Gott in unserer Zeit und davon abgeleitet eben in der Gemeinde. Diese Vorstellung von der Heiligkeit des Tempels wandelt sich also bei Petrus und Paulus. Für sie ist der Tempel nicht mehr dieser massive Prachtbau aus tonnenschweren Steinen, sondern es ist die Gemeinde, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die vom Heiligen Geist erfüllt werden und so zusammen die Gemeinde Gottes bilden. Also, wenn wir in unserer Zeit einen Ort finden wollen, an dem wir Gott begegnen können, dann ist die überraschende Antwort tatsächlich immer noch die gleiche, nämlich wir finden Gott in seinem Tempel. Aber dieser Tempel ist eben die Gemeinde. Nun, vielleicht muss ich was noch sagen. Gott ist ja allgegenwärtig. Man kann Gott ja überall finden. Er durchdringt alles. Alle Himmel können ihn nicht fassen. Und trotzdem ist es so, dass Gott immer wieder bestimmte Orte gewählt hat, auf die er eine besondere Verheißung gelegt hat, wo er gesagt hat, wenn du da suchst, da bin ich im besonderen Maße gegenwärtig. Da bin ich im besonderen Maße zu finden. Ja? Das ist so ungefähr vielleicht, wie wenn wir für die Kinder Ostereier verstecken und die sind dann irgendwo überall im Garten, aber wir sagen dann vielleicht auch manchmal, geh mal da Richtung Busch, da wird es heißer. Ja, da findest du was Besonderes. Das ist natürlich nur ein schwaches Bild. Und dass es immer noch vom Tempel die Rede ist, das wird uns vielleicht auch überraschen, wenn wir bedenken, dass ja der Tempel, den Gott in dem Gott vorher diese Verheißung gegeben hat, der in Jerusalem stand, nun schon fast 2000 Jahre nicht mehr steht. Aber die Bibel lehrt uns eben, dass der Tempel nicht unbedingt dieses steinerne Gebäude sein muss. Wenn wir einmal einen kurzen Blick durch die Geschichte gehen, durch die Menschheitsgeschichte, dann sehen wir, dass der Ort, wo Gott zu finden war, immer wieder einmal oder auf dem er seine Gegenwart verheißen hat, gewandelt ist im Laufe der Zeit, sich verändert hat. Zunächst war Gott im Garten Eden, da war er noch den Menschen nahe, allgemein nahe wandelte unter ihnen, aber diese Nähe ging ja bald durch den Sündenfall verloren und dann gab es keinen Gott mehr. Ja, Gott war zwar noch irgendwie überall, so wie heute, aber irgendwie nirgends. Also wo konnte man ihn wirklich festmachen? Und so haben die Menschen dann einfach an irgendwelche Stelle Altäre gebaut, irgendwo auf die Wiese, um ihn dort zu opfern, um irgendwie zu sagen, ich danke dir für das, was du mir gibst, für mein Leben, für all das und möchte dir einen Dank geben. Und ich weiß nicht anders, als jetzt hier irgendwo eben einen Stein aufzustellen und als Zeichen. Ja, man sucht ja einen Ort. Mit der Offenbarung des Gesetzes am Sinai gab Gott dann seinem Volk Israel die Stiftshütte. Ja? Und mit dieser Stiftshütte, einem Zelt, die Verheißung, dass Gott gesagt hat, dort wolle er ganz besonders gegenwärtig sein. Das sei der Ort, wo er angebetet werden will, wo man ihm opfern soll. Und dass es einen solchen Ort gab, das gehörte mit zu den Vorrechten, zu den Besonderheiten, die zu dem Bund mit Mose dazugehört. Dass Gott auch sagte, hier ist noch ein Geschenk sozusagen an euch, dass es diesen Ort gibt, der euch klar machen soll, ich bin mitten unter euch. Ich möchte, dass ihr ein Volk seid von Priestern und auserwählten Königen. Und er sagt dann, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ja, damit sie wieder merken, Gott ist bei uns, Gott ist mit uns. Und in dieser Stiftshütte, die nach genauen Angaben Gottes gebaut werden sollte, man kann das nachlesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 25 bis 40, da wurden geistliche Wahrheiten symbolisiert und dargestellt und vermittelt. Dort wurden ja dann auch ganz bestimmte Opfer gebracht und es wurde beschrieben, wie der Hohepriester aussehen soll, der als Mittler agierte zwischen den Menschen und Gott. Und so war diese Stiftshütte auch in drei Bereiche aufgeteilt. Es gab einen Vorhof, da durfte das ganze Volk hin und opfern. Und dann gab es das eigentliche Zelt und das war unterteilt in das Heilige. Und da gingen nur die Priester rein. Und dann gab es noch dahinter einen hinteren Teil, das sogenannte Allerheiligste, in dem die Bundeslade stand. Und die sollte symbolisieren, hier ist Gott besonders gegenwärtig. Und es zeigte sich auch in einer Wolke, die über diesem Zelt immer gegenwärtig war, wo Gott zeigen wollte, ich bin tatsächlich, möchte mich hier besonders finden lassen. Und weil Gott so absolut heilig ist, ist der Hohepriester nur einmal im Jahr in diesen Teil des Zeltes gegangen, um dort am Versöhnungstag die Versöhnung Gottes mit dem Volk und die Vergebung der ganzen Schuld zu erbitten und ja, damit die verwirklicht werden konnte. Und irgendwo hat dieses ganze Bild natürlich auch deutlich gemacht, dass Gott absolut heilig ist. Und dass es normalerweise so ohne weiteres nicht möglich ist, dass ein Mensch vor Gott gegenübertritt. Er müsste eigentlich augenblicklich vergehen. Aber in diesem Rahmen sollte das dann deutlich werden. Und was in dieser Stiftshütte, in diesem ersten beweglichen Tempel sozusagen ausgedrückt wurde, wurde dann später in gleicher Weise, galt das auch für den Aufbau des steinernen Tempels, den Salomo für Gott gebaut hat, für den der König David schon lange Materialien gesammelt hat, natürlich das Kostbarste, die ist in ihrem ganzen Aufbau ganz parallel zu dieser Stiftshütte aufgebaut, um dieselben Wahrheiten zu vermitteln, nur eben größer und eben aus Stein. Ja? Jetzt muss ich was trinken. Das habt ihr jetzt nicht. Okay. Und wieder war der ganze Bauplan von Gott offenbart. Ja, er hat das genauestens beschrieben. wie er das wollte. Das Problem war nur, dass das Volk dann mit der Zeit, dass es diesen Ort gab, wo Gott sagt, hier bin ich besonders gegenwärtig, eigentlich, missbraucht hat und es so benutzt hat, das ist jetzt ja eine feste Zusage. Gott ist mit uns und jetzt kann uns ja gar nichts mehr passieren. Also wir haben ihn jetzt in der Tasche sozusagen. Ja? Wie Leute häufig Talismänner oder sowas benutzen, eine Kette mit dem Kreuz und sagen, so, jetzt bin ich sicher, ja, oder was weiß ich, wenn man nicht an Gott glaubt, an irgendwas, Edelsteine oder sonst was, auf Dinge hofft und sagt, das garantiert mir den Segen Gottes. Und so haben sie dann auch den Tempel benutzt und haben gesagt, der ist jetzt bei uns, mitten in Jerusalem, wir sind Gottes Volk, alles paletti. Und Gott macht dann mit der Zeit klar, das reicht ja nicht, dass dieses Gebäude da ist und dass das nicht funktionieren kann, so, wenn das zum Freifahrschein auch für Sünde benutzt wird. Und einen traurigen Höhepunkt gab es dann unter dem König Manasse, der hat einerseits ganz viele zusätzliche Altäre irgendwo hingebaut und gesagt, da kann ich ja auch noch Götter anbeten. Und dann hat er ein Aschera-Standbild in den Tempel bringen lassen, also von einer anderen Göttin, und hat an die Rückwand des Tempels ein Bordell, würde man heute sagen, gebaut für Tempelprostitution. Und ein solcher Tempel, der konnte dann natürlich nicht mehr die Gegenwart Gottes und die Heiligkeit Gottes auf dieser Erde repräsentieren und symbolisieren. Und so verlässt Gottes Herrlichkeit den Tempel. Der Prophet Hesekiel sieht dieses bildlich vor sich, wie Gott aus dem Tempel auszieht und nicht mehr an diesem Ort zu finden ist, obwohl der Tempel zunächst noch steht. Der wird dann nachher zwar von den Babyloniern zerstört, Gott verwarf diesen Ort seiner Gegenwart auf der Erde. Er ist nicht an steinerne Gebäude gebunden. Das haben die Israeliten als ganz starken Verlust empfunden, dass das Gebäude jetzt nicht mehr stand. Aber der Verlust war eigentlich schon viel früher, denn Gott hatte diesen Ort längst verlassen. Und als sie zurückkamen, wurde der Tempel ja prächtiger wieder aufgebaut, nachher unter Esra und Nehemia, als vorher. Also das Gebäude war größer. Und man hat auch dort wieder Opferdienste eingeführt, aber die Herrlichkeit Gottes wurde nicht mehr in demselben Maße zugesagt, wie das beim ersten Tempel und bei der Stiftshütte noch der Fall war. Und mit der Zeit wurde das Gebäude immer prächtiger ausgebaut. So sah es dann aus zur Zeit Jesu. Also das Gebäude war ganz prächtig und sollte was von der Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, aber die innere Substanz, die geistliche Bedeutung hatte eher abgenommen, und das wird auch deutlich, weil Jesus mit diesem Tempel nicht viel mehr anfangen kann, als dass er ihn reinigen will von all dem, was gar nicht in diesen Tempel hineingehört. Und dann kam eben die Zeit Jesu, und Jesus prophezeit als erster einen neuen, einen ganz andersartigen Tempel für die Zukunft, nämlich gebaut aus lebendigen Steinen, aufgebaut auf ihn selbst, dem Eckstein und Grundstein und dem Fundament. Das heißt, ab diesem Moment, sagt Jesus, ist der Tempel jetzt eine Person, und zwar er selber. In Jesus, wenn wir einen Ort suchen, wo wir Gott finden wollen, dann gibt es kein Gebäude mehr, sondern dann gibt es einen Menschen, dann gibt es Jesus. Dann müssen wir auf Jesus sehen, dann müssen wir zu Jesus kommen. Er ist der Ort, von dem es heißt, Gott wohnte mit seiner ganzen Herrlichkeit in ihm. Das ist genau derselbe Begriff, wo Gott vorher sagte, ich wohne in diesem Tempel mit meiner Herrlichkeit, dass er jetzt sagt, ich wohne in Jesus Christus mit der ganzen Herrlichkeit Gottes, dort finde ich ihn also. Jesus führt dann ein Gespräch mit der Samaritanerin auch einmal am Jakobsbrunnen. Also die Bibelkundigen werden das kennen. Und dann sagt er ihr in diesem Gespräch, also zukünftig wird, da ging es um den Streit der Samaritaner, wo wird Gott richtig angebetet? Die hatten auch einen kleinen Tempel in Samaria stehen oder der in Jerusalem, wo ist Gott richtig angebetet? Und Jesus sagt, nee, weder in Samaria noch in Jerusalem, sondern in Zukunft wird Gott mit Geist und Wahrheit angebetet. Das ist das Entscheidende. Es ist nicht mehr der Ort. Und so verkündet er auch das Ende dieses steinernen Tempels. Das hat ja dann ganz große Konflikte ausgelöst, als er sagte, also hier bleibt nicht ein Stein auf dem anderen stehen. Er sagt, es wird kein Stein auf den anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und zugleich spricht er aber auch doppeldeutig von dem Tempel seines Leibes, der abgebrochen wird und in 3 Tagen wieder aufgebaut, und spricht damit von seiner Auferstehung. Und dann wird die Frage an Jesus gestellt, dieser Tempel ist in 46 Jahren gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Und dann heißt es im Evangelium, Jesus aber redete vom Tempel seines Leibes. Jesus ist der Grundstein, er ist der Tempel, er ist zugleich das Opfer und der Hohepriester. Das wird im Hebräerbrief also deutlich, und das alles ist einfach ganz wesentlich, um zu verstehen, wo finden wir Gott? Wo muss ich Gott suchen, wenn ich ihn finden will? Wo kann ich ihm begegnen? Das Bild, Jesus ist der Grundstein, das wird dann im Neuen Testament noch einmal erweitert. 40 Tage nach der Auferstehung fährt Jesus in den Himmel auf. Wir haben es am Donnerstag gefeiert. Er kehrte zum Vater zurück. Und dann stellt sich ja neu die Frage, wenn Jesus der Ort ist, wo Gott ist, und er ist jetzt aufgefahren in den Himmel, wo ist denn jetzt der Ort? Wenn er hier, wo gibt es einen, natürlich Gott ist im Himmel, aber gibt es auch einen Ort auf der Erde, wo wir ihn suchen sollen? Und da sagte Jesus seinen Jüngern, er verheißt die Ankunft des Heiligen Geistes. Und damit die Gegenwart Gottes ganz neu. Und diese soll sein in der Gemeinde. Und seit diesem Zeitpunkt soll Gott gesucht werden in der Gemeinde. Dort will er wohnen. Das heißt, wenn du, natürlich Gott ist überall, aber wenn du einen besonderen Platz suchst, wo eine Verheißung drauf liegt, dass Gott gegenwärtig ist, dann wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind. Denn dort, sagt Jesus, bin ich mitten unter ihnen. Dort verwirklicht sich Gott. Darum nennen wir dieses Zeitalter, in dem wir leben, das Zeitalter der Gemeinde. Es ist nicht das Zeitalter des alttestamentlichen Tempels oder davor, sondern das Zeitalter der Gemeinde. Das ist seit Pfingsten so, dass wir ja am kommenden Sonntag dann auch feiern wollen. Wir sind dieser Tempel, weil wir durch den Heiligen Geist miteinander verbunden wurden. Durch den Glauben sind wir eins mit ihm, dem wahren Tempel, mit Christus, und werden dadurch auch zum Tempel. Und diese Verbindung macht die Gemeinde für Paulus so wertvoll, dass er sagt, wisst ihr das nicht? Habt ihr das vergessen? Vergesst das nicht. Was bedeutet das, dass ihr heilig seid und dass niemand diesen Tempel Gottes jetzt zerstören darf? Habt ihr überhaupt eine Grundidee, was das bedeutet, zu was Gott euch hier berufen hat in dieser Welt? Als einzelne Christen, aber als Gemeinde insgesamt. Das war für die Gemeinde nie einfach. Und also am Anfang zum Beispiel die Gemeinde, an die der Hebräerbrief geschrieben wurde, die hatten mit dieser ungeheuerlichen Aussage ein Problem. Denn die haben noch gesehen, damals stand der Tempel noch, die haben diesen prächtigen Tempelgottesdienst gesehen und haben sich gefragt, spiegelt das nicht viel mehr die Herrlichkeit Gottes wider als unsere Gemeindeversammlung hier, unsere 50 Leute, die wir da sind, oder vielleicht waren es ja auch schon 500, aber irgendwie so ein Gebäude wie in Jerusalem hatten sie nicht. Und der Hebräerbriefschreiber versucht ihnen deutlich zu machen, Jesus ist viel mehr als der ganze große jüdische Tempelgottesdienst. Sein Opfer ist in Wahrheit wirksam. Er versöhnt wirklich mit Gott. Und wenn du überhaupt irgendwo in dieser Welt Gott begegnen kannst, in besonderer Weise, dann in seiner Gemeinde. Und jetzt steht Jerusalem, ah ja, das bin ich immer ein Bild zu spät, also das. Und bis heute steht ja, ist ja Jerusalem immer noch das Zentrum des Weltgeschehens. Wir wissen das, es geht besonders ja um diesen Ort, an dem früher der Tempel stand, der sogenannte Tempelberg, auf dem heute die Al-Aqsa-Moschee steht und der Felsendom mit der tollen goldenen Kuppel und so weiter. Und dieser Tempelberg, und manche Christen sind der Meinung, weil ja immer wieder vom Tempel auch am Ende der Zeit der Rede ist, dass dort an dieser Stelle Gott wieder, dass es sein wird, dass dort wieder ein steinerner Tempel entstehen soll, am Ende der Zeit, weil Hesekiel auch einen Tempel gesehen hat für die letzte Zeit. Ich bin, muss ich zugeben, nicht dieser Meinung, denn wenn man die Prophezeiungen des Hesekiel einmal genau ansieht, dann merkt man, dass sie vor allem mit seinen Maßangaben ein Abbild einmal das steinerne Gebäude sprengen und zum anderen eher Vollkommenheit ausdrücken. Sie sind keine Baupläne für ein steinernes Haus. Die Visionen des Hesekiel, er hat ja auch diese Vision von den Totengebeinen, die lebendig werden, sind oft symbolisch zu verstehen, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Geschichtsberichten. Und Stephanus, der hat auch schon gesagt, das war ja ein ganz früher Missionar der Gemeinde, betont, dass steinerne Tempel nur vorläufig sind und dass der Höchste nicht in Tempeln, die aus Händen gemacht sind, wirklich wohnen kann. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? So fragt er schon beim Propheten Jesaja Kapitel 66. Das wird von Stephanus zitiert. Und die Hauptaufgabe dieses steinernen Tempels war ja der Priesterdienst und der Opferdienst, und der ist ja gerade nicht mehr nötig, weil Jesus dieses Opfer ein für alle Mal ist. Und weil er selber diesen Priesterdienst übernimmt, darum braucht es keinen steinernen Tempel mehr. Und darum, glaube ich, brauchen wir auch nicht zu kämpfen, dorthin einen steinernen Tempel zu stellen. Da sind wir längst drüber hinaus. Diesen neuen Tempel, den Gott in Jerusalem gegründet hat, der ist Jesus Christus. So, jetzt habe ich ganz schön lange schon gesprochen. Jetzt mache ich Schluss mit der Theorie. Will aber noch eine Frage mit uns bedenken. Was bedeutet denn das jetzt ganz praktisch für uns? Ja, was ich jetzt so alles theoretisch über den Tempel gesagt habe und dass die Gemeinde Tempel ist. Das eine, denke ich, was es bedeutet, ist bei der Frage, also, achso, das war Stephanus, das war die Stelle, okay. Wo suche ich, wenn Menschen Gott suchen, wo suche ich Gott? Da können wir uns freuen, dass Gott tatsächlich noch immer diese eine Zusage gegeben hat, dass man ihn ganz besonders finden, wenn du es ganz ernst meinst in deinem Herzen und du willst Gott finden, dann geh in eine Gemeinde, Also man findet ihn nicht überall in den Religionen, sondern eben in der Gemeinde, sagt Gott sozusagen. Es gibt einfach diesen Ort, diese Verheißung, weil wir in der Gemeinde miteinander das Wort Gottes lesen, weil wir mit ihm reden können, weil Gottes Geist für die Gemeinschaft verheißen ist. Und als ich selber noch nicht gläubig war und nicht wusste, gibt es Gott überhaupt und wer ist er und wo finde ich ihn, da habe ich ihn dann gefunden, dadurch, dass ich Kontakt gehalten habe zu Christen und sie mir ein teilgegeben haben von dem, was sie von Gott erkannt haben. Das hat auch mir geholfen, Gott dann zu finden, ihm zu begegnen. Hier gibt es eine ganz besondere Verheißung, wo es früher der Tempelbesuch war, wo der Kämmerer von Äthiopien extra nach Jerusalem gereist ist. Das brauchen wir nicht. Wir müssen auch nicht zu einer Gemeinde irgendwo in der Welt reisen. Wir können eine vor Ort nehmen, dort, wo Christen im Namen Jesu zusammen sind. Das ist eine praktische Auswirkung. Eine zweite für uns Christen ist sicher die, wenn Gott besonders in seiner Gemeinde wohnt, stellt sich ja auch so die Frage, wo wir uns gerne aufhalten, was das mit uns macht, wie das unser Verhältnis zu Gott als Christen, wie das intensiver werden kann dadurch. Wo halte ich mich gerne auf? Bin ich gern inmitten seiner Gemeinde? Ich finde das so toll, wie der Psalmist im Psalm 84 betet, wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr. Meine Seele sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubelt mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Haus wohnen, die preisen dich alle Zeit. Einen Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Hause meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Also Asaf, der das gedichtet hat, der sagt hier, es gibt keinen besseren Ort für mich als in der Nähe Gottes und die finde ich im Tempel. Und wir würden sagen, die finde ich in der Gemeinde. Und eins erbitte ich eben von dir, Herr, nach dem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang. Also eine Wertschätzung für die Gemeinschaft, die wir haben. Als drittes könnte sicher noch sein, wenn wir manchmal entmutigt sind, wenn wir unsere Gemeinde ansehen, ähnlich wie die Gemeinde im Hebräerbrief und denken, kann das denn sein? So viel Arbeit scheint vergeblich, manches läuft nicht so, wie wir es wünschen, manches wirkt vielleicht kümmerlich. Gott hat die Verheißung gegeben, dass er in der Gemeinde wohnen will. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Sie ist viel herrlicher wie jeder mit Gold überzogene Tempel in den Augen Gottes. Und das ist, was zählt. Ja? Und da ist das. Und dann kommt es noch darauf an, dass Paulus ja dann fragt schließlich, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Eine rhetorische Frage, natürlich. Ja? Das wisst ihr doch. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, der wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und das sagt ihr, weil sie sich nicht zerstreiten sollten und dann dadurch den Tempel zerstören. Und ein paar Kapitel weiter fragt er nochmal, wisst ihr nicht, dass euer Leib, und damit fragt er jeden einzelnen Christen, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, und der in euch ist und den ihr von Gott habt, dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Das heißt, auch du ganz persönlich bist ein solcher lebendiger Stein, wenn du Christ bist, und von Gott wertvoll erkauft. Und das heißt auch, mit deinem Leben ihn zu heiligen und zu ehren, das ist, denke ich, unsere Herausforderung. Ja, und da müssen wir einfach immer wieder gucken, ob wir den Tempel Gottes auch nicht entweihen. Ja, so wie das Manasse dann getan hat mit seinen Umbaumaßnahmen und andere Könige auch am Tempel, Vielleicht gibt es manches in unserem Leben, was eigentlich zu einem Tempel Gottes nicht passt. Und was dann, wo wir sagen müssen, Herr, ich möchte ein Tempel Gottes sein, ein Haus Gottes für dich, dass dein Geist in mir wohnen kann. Und ich muss hier doch noch einiges vielleicht wieder in Ordnung bringen. Leider zeigen Studien, dass sich der Lebensstil von vielen Christen nicht sehr von denen von Nichtchristen unterscheidet. Und da ist vielleicht auch etwas verloren gegangen. Da ist vielleicht auch so eine Art Tempelreinigung an uns selber zuallererst wieder notwendig in unserer Zeit. Weil ich jetzt schon so lange geredet habe, denke ich, ist das auch genug, wenn wir das einfach hier mitnehmen. Was bedeutet es, dass die Gemeinde Jesu im Neuen Testament als Tempel Gottes in unserer Zeit bezeichnet wird und dass wir ein lebendiger Stein in diesem Tempel sind? Über dieses Wesen unseres Daseins, dieser Berufung, die wir haben, darüber können wir nachdenken und Gott wird uns dann dabei segnen. Amen.